Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön Niere. Aha-Momente und klare Antworten. Heute geht's um Behandlungsmöglichkeiten bei Nierenversagen, also um Nierenersatztherapie, zum Beispiel in Form von Dialyse oder Transplantation. Ich freue mich sehr, heute Professor Dr. Markus Tölle zu begrüßen. Professor Tölle ist Chefarzt der Nephrologie an der Ernst-von-Bergmann-Klinik in Bad Belzig. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Wir sprechen in diesem Podcast über diese chronische Nierenerkrankung und gerade im Intro ging es auch um diese Behandlungsmöglichkeiten und wir sprachen vom Nierenversagen. Jetzt sind Sie der Experte. Ab wann ist denn eigentlich eine Patientin oder ein Patient mit einer solchen chronischen Nierenerkrankung kurz vorm Nierenversagen?
Das Nierenversagen ist letzten Endes das Endstadium der chronischen Nierenkrankheit. Das heißt, ein Zustand, wo die entsprechende Entgiftungsfunktion der Niere so schlecht geworden ist, dass letztendlich auch deutliche klinische Symptome, das heißt also Symptome, die der Patient oder die Patientin merken, doch zunehmend in den Vordergrund treten. Und an der Stelle man sich dann überlegen muss, dass man durch technische Unterstützung in Form der Dialysetherapie beispielsweise oder der Nierentransplantation den entsprechenden körperlichen Zustand des Betroffenen oder der Betroffenen letztlich verbessert. Und wann das der Fall ist, da gab es ganz viel Verwirrungen auch in der Medizin. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Medizin nicht auch in den letzten Jahrzehnten was lernen konnte. Früher hat man gesagt, es wäre günstig, als man die Dialyse entwickelt hatte, dass man früh anfängt mit der Dialyse, wenn man so den Aspekt hatte, das wird dem Patienten ja helfen. Die zusätzliche Entgiftungsleistung, die man bewirkt, zusätzlich zu der vielleicht noch bestehenden Nierenfunktion, die der Patient oder die Patientin hatten, da hatte man so den Aspekt, das wird wahrscheinlich das Überleben verbessern. Das merkte man aber, so richtig gut hat das nicht funktioniert. Dann gab es eine Phase, da hat man lange gewartet, bis man Patienten an die Dialyse packte. Um dann zu merken, was so eine lange Phase an Vergiftungssymptomen bei dem Patienten dann auch auslöst. Und dann gab es eine Studie. Und das ist in der Medizin immer ein ganz günstiger Zusammenhang, wenn man darauf zurückgreifen kann. Und in dieser Studie hatte man eine der entsprechenden Gruppen früh an die Dialyse nehmen wollen und die andere Gruppe wollte man spät an die Dialyse nehmen. Und was hatte man rausgekriegt? Die Patienten, die eigentlich früh an die Dialyse kommen sollten, die haben gesagt, nein, lassen Sie mir bitte noch ein bisschen Aufschub, mir geht es eigentlich so gut, dass ich es noch nicht möchte. Und bei den Patienten, die man eher spät an die Dialyse packen wollte, da haben viele gesagt, also jetzt kann ich nicht mehr, also ich kann nicht so lange warten, bis da sozusagen rein auf dem Laborzettel ein Wert erreicht ist, sodass ich an die Dialyse rankomme. Mir geht es so schlecht, ich möchte lieber früher. Und das war eigentlich die Haupterkenntnis dieser Studie, dass es zwar gut ist, wenn man auch Laborwerte bestimmt, dass man die Nierenfunktion anhand der GFR auch entsprechend bestimmt, dass es aber eben keinen Fixpunkt gibt, dass man sagt, ab einer GFR unter 10 muss man an die Dialyse, weil es dann so schlecht ist. Nein, das ist wie in der Medizin häufig abhängig, sehr individuell von den klinischen Symptomen. Und das ist wiederum abhängig davon, wie krank ein Patient ist, welche entsprechenden Begleiterkrankungen er hat. Hat er vielleicht einen fortgeschrittenen Diabetes, einen langen Hochdruck, neben der Nierenkrankheit noch eine Herzschwäche? Also das ist ein sehr individueller Faktor. Wenn man es jetzt so runterbrechen würde, kann man sagen, so ab einer Nierenleistung um 8-10%, da wird dann die Wahrscheinlichkeit, an die Dialyse zu müssen, dann immer höher und immer größer. Aber solange sollte man es dann auch nicht sozusagen abwarten für die Vorbereitung. Da muss man ein bisschen früher dran denken, dass man die Patienten eben nicht in eine akute Situation reinlaufen lässt, sondern mit einer guten Vorbereitung dann versieht.
Und wer bestimmt dann eigentlich, ab wann ein Patient oder eine Patientin dialysepflichtig ist? Ist das ab diesem bestimmten Wert? Sie haben gerade gesagt GFR, also diese glomeruläre Filtrationsrate. Ist das dieser eine Wert oder was muss zusammenspielen, dass man sagt, lassen Sie uns beginnen?
Das gibt einen neumodischen Begriff, der Shared Decision. Das heißt also eine gemeinschaftliche Entscheidung zwischen dem Patienten und der Patientin und ihrer behandelnden Ärztin oder dem Arzt. Wie gesagt, aus verschiedenen Facetten. Das eine ist der Laborwert. Nicht nur die GFR hat da eine Bedeutung, sondern vielleicht auch eine zunehmende Blutarmut oder ein vielleicht nicht mehr so gut therapierbarer Bluthochdruck oder vielleicht auch irgendwelche Übersäuerungszeichen im Blut, die man medikamentös nicht mehr ganz gut einstellen kann. Oder eben viele auch klinische Symptome, die sehr belastend sein können, da vorangestellt vielleicht der Juckreiz, der ein sehr belastendes Phänomen einer fortgeschrittenen Nierenkrankheit sein kann und das ein Zeichen für diese entsprechende Vergiftung letztlich mit den sogenannten Uremietoxinen. Das sind die Substanzen, die eigentlich die Niere ausscheiden sollte, die sich dann im Blut ansammeln. die machen dann schon so quälende Symptome. Und dann ist irgendwo der Moment gekommen, wo man sagt, jetzt ist der Schnittpunkt da und jetzt überwiegen die Vorteile halt auch die Nachteile, die so ein Verfahren mal haben können, auch so für das persönliche Umfeld, für den Tagesablauf, für den Wochenablauf. Und dann ist das sozusagen der Moment gekommen oder da ist der Moment gekommen, wo man sich dann für den Beginn dann auch entscheidet.
Und ja, wenn man an das Wort Dialyse denkt, denken wahrscheinlich einige an Blutwäsche oder Blutreinigungsverfahren. Klingt trotzdem sehr komplex. Welche Dialyseformen gibt es dann? Gibt es da unterschiedliche und wie unterscheiden die sich?
Ja, vom Prinzip kann man es vielleicht erstmal auf zwei verschiedene Formen runterbrechen. Das ist einmal die Hämodialyse. Hämo heißt an der Stelle Blut und das ist dann dementsprechend die Blutwäsche. Und das andere Verfahren ist die sogenannte Peritonealdialyse. Das kommt von einem Begriff in der Medizin, der nennt sich Peritoneum. Das ist das Bauchfell, also eine Bauchfelldialyse oder eine Bauchfellwäsche. Und diese beiden Verfahren sind beide in der Lage, für Patientinnen und Patienten mit entsprechend fortgeschrittenen Nierenerkrankungsstadium einen guten und ausreichenden Ersatz sozusagen der Nierenfunktion bereitzustellen.
Gibt es denn Patientengruppen, bei denen Sie sagen, für Sie eignet sich ein bestimmtes Dialyseverfahren besonders gut?
Ja, vom Prinzip sticht da sicherlich die peritoneale Dialyse, also die Bauchfelldialyse heraus. Das ist grundsätzlich erstmal für fast jeden Menschen ein vernünftiges Dialyseverfahren, gerade zum Beginn der Dialysehistorie. Dazu sind ein paar Grundvoraussetzungen nötig, vor allen Dingen so ein bisschen der körperlichen Fähigkeit, heißt vor allen Dingen das Augenlicht muss gut sein und die Sehfähigkeit muss gut sein und die Koordination muss gut sein, weil mit der Peritonealdialyse ist ja ein Bauchschlauch verbunden und diesen Schlauch muss man ja an einen entsprechenden Beutel anschließen, wo dann die Flüssigkeit reinläuft. Und das muss unter sehr sterilen Bedingungen erfolgen, damit es eben keine Infekte gibt. Diese Grundvoraussetzungen sollten gegeben sein. Wenn die nicht gegeben sind, gibt es sogar die Möglichkeit, dass man das assistiert machen lässt, entweder durch Familienbetreuung oder auch durch Freunde oder Verwandte oder eben durch einen geschulten Pflegedienst. Das heißt also, rein von der Theorie her kann das für viele Patienten sozusagen auch eine gute Möglichkeit sein, zu Hause eine Dialyse zu beginnen. Wenn Sie mich fragen, welche Patientengruppen letzten Endes dort besonders profitieren, dann sind es vor allen Dingen die Patienten mit Herzschwäche, die in der Tat ein ganz gutes Kollektiv darstellen, weil durch die Herzschwäche häufig auch Blutdruckprobleme verbunden sind. Und bei der Blutwäsche kann es passieren, dass selbst wenn man extrem vorsichtig ist und alles wirklich gut einstellt, es zu Blutdruckabfällen während der Dialyse, also während der Hämodialysebehandlung kommt und die Patienten darunter dann auch über die lange Zeit immer mal wieder einen zusätzlichen Schaden bekommen. Das heißt also, das ist ja nicht unbedeutend oder nicht unberechtigt, wenn es einem schwarz wird vor Augen, dann ist es meistens ein Zeichen für eine fehlende Durchblutung oder eine abgemilderte Durchblutung im Gehirn. Wenn man das so häufig dann erleben würde, dann ist das kein guter Aspekt. Und das ist bei der Peritonealdialyse eben ein schonenderes Verfahren, eben nicht in 12 Stunden, sondern eben über die ganze Woche. Und auch das könnte sozusagen dann bei den Patienten einen Vorteil darstellen. Und nicht nur bei denen, auch bei Patienten mit Leberschwäche. Gerade die, die eine Leberzirrhose haben beispielsweise, die haben ähnliche Probleme, etwas anders begründet. Aber auch diese Patienten könnten von so einem Verfahren beispielsweise profitieren, sodass das vielleicht etwas schonender abläuft.
Wie sieht das genau in Ihrer Praxis aus? Also Dialyse, heißt das, es muss eine stationäre Aufnahme erfolgen? Kann das ambulant stattfinden? Also für diejenigen, die vielleicht, Gott sei Dank, davor, noch nicht an dem Punkt stehen, dass es eine Dialyse bedarf. Wie kann man sich das denn noch vorstellen?
Na, vom Prinzip ist das schon etwas, was man weitblickend betrachten muss. Patienten, die man ja in der Regel lange betreut mit ihrer entsprechend fortgeschrittenen Nierenkrankheit, da gibt es irgendwann einen Moment, wo man dann ein bisschen Tacheles reden muss und sagen muss, die Nierenfunktion hat sich jetzt über die letzten Jahre doch relevant verschlechtert. Wenn man davon ausgeht, dass die Nierenfunktion jetzt die nächste Zeit mindestens genauso sich weiter verschlechtert, trotz aller eingeleiteten Therapieverfahren, da kann man ungefähr vorsehen, wann eine Dialysepflichtigkeit eintritt. Und dann muss man mit dem Patienten ein wirklich ausführliches Gespräch führen, was sind die entsprechenden Optionen, alle Vor- und Nachteile der Hämodialyse und der Peritonealdialyse letzten Endes erklären. Aber das sind auch nur 2 der 3 vorhandenen Nierenersatzverfahren. Das dritte darf man nicht verschweigen, das ist die Nierentransplantation, die auch durchaus eine Option sein kann, noch ohne, dass man je Dialyse gemacht hat. Also eine Dialyse ist keine Voraussetzung, eine Nierentransplantation zu erleben. Und dann, wenn man alle Vor- und Nachteile mit dem Patienten quasi ausdiskutiert hat, muss man die einzelnen Verfahren vorbereiten. Und für diese Vorbereitung bedarf es Zeit. Das können einige Wochen bis einige Monate sein, je nachdem, für was man sich letzten Endes entscheidet. Und das muss man alles gut planen, damit die Patienten rechtzeitig auf das entsprechende Verfahren vorbereitet sind.
Ich höre raus, Sie sprechen relativ früh mit Ihren PatientInnen über diese Option, die irgendwann mal im Raum stehen kann.
Ja. Das tue ich deswegen, weil es schon alleine der Begriff ein Einschnitt ins Leben ist. Man lernt, da will ich mich nicht ausnehmen als Mensch, mit bestimmten äußeren Umgebungen oder an der Stelle inneren Umgebungen letztlich zurechtzukommen. Man hat eine gewisse Gewöhnungsphase, auch an einem schlechten körperlichen Zustand. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, eine Dialyse zu beginnen, das ist schon dann noch ein zusätzlicher Einschnitt, wenn man weiß, jetzt ist der Moment gekommen, wo meine Nierenfunktion vollständig nicht mehr ausreicht, um mich dann letztlich vor dieser Vergiftung zu bewahren. Und das ist ein Punkt, den man nicht von heute auf morgen jemanden erleben lassen sollte, aus meiner Sicht, sondern es ist etwas, was ja auch ein bisschen in einen Menschen reifen muss. Was bedeutet das für meinen Tagesablauf, für meinen Wochenablauf? Was bedeutet das auch für die Zukunft? Was mache ich mit dem Urlaub? Was mache ich mit dem Beruf? Alles Sachen, die man sozusagen auch durchdenken muss, wo man auch ein bisschen Zeit haben muss, das eine oder andere mal nach links und rechts zu drehen. Auch mal ein bisschen Informationen sich vielleicht noch mehr einzuholen, vielleicht auch mit Erfahrungen anderer Menschen sich noch mal auseinanderzusetzen. Deswegen mache ich das auch häufig, dass bei Patienten mit drohender Dialysepflichtigkeit auch mal Gespräche mit bereitwilligen anderen Patienten, die die Dialyse schon erlebt haben, letzten Endes zustande kommen. All das bedarf Zeit. Man muss sich ein bisschen mit diesem Verfahren auch beschäftigen und sich vielleicht dann auch damit ein bisschen abfinden können. Und dafür braucht man einen gewissen Vorlauf.
Es ist natürlich sehr erklärungsbedürftig und ist natürlich ein großer Einschnitt auch in den Alltag für die Betroffenen. Was berichten Ihre Patienten, was am meisten einschneidend ist? Also ist es dieser zeitliche Aufwand oder gibt es etwas, was Patienten berichten, das hat sich jetzt wirklich verändert? Mhm. Oder können die Patienten sehr gut mit dieser Dialyse leben, also zwischen den Sitzungen, sage ich mal.
Ist vielleicht ein bisschen davon abhängig, was so ein bisschen die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren sind. Und ich sage immer, das eine ist letztlich die Autonomie, die man behält oder die man dann auch hat. Und das andere ist so ein bisschen die Effektivität des Verfahrens. Das heißt also, ob man sich mehr in einem Sprint befindet oder mehr in einem Dauerlauf. Und da kommt es wirklich sehr darauf an, was man für Patienten vor sich hat. Nicht nur die Wünsche sind natürlich ganz entscheidend, sondern eben auch die Begleiterkrankungen und auch möglicherweise die medikamentösen Begleittherapien, die einen das ein oder andere Mal sozusagen für das ein oder andere Verfahren letztlich prädestiniert. Und wenn man sich so die Vorteile anschaut, beziehungsweise die beiden Punkte sich mal anschaut, dann hat die Hämodialyse für die Patienten natürlich in der Art und Weise einen Einschnitt, dass die Autonomie ein bisschen verloren geht. Sie müssen dreimal die Woche in ein Dialysezentrum fahren. Das können Sie zwar auch theoretisch zu Hause machen, das ist aber noch nicht in Deutschland ein flächendeckendes Angebot. Das heißt, in der Regel ist man dreimal die Woche für einen Zeitraum von etwa 4, manchmal auch 5 Stunden in einem Dialysezentrum. Dann kommen noch Anfahrtstrecken dazu, dann ein bisschen aus- und anziehen. Das heißt, man hat mal eben schnell einen 6-Stunden-Tag. Und da die Hämodialyse eher so die Sprint-Variante der Entgiftung ist, eben in kurzer Zeit, dreimal die Woche, 4 Stunden, heißt also 12 bis 15 Stunden maximal, da läuft die Entgiftung. Kann es auch sein, dass Sie nach dem Sprint ein bisschen durchhängen und ein bisschen müde sind. Das heißt, hinten dran können Sie den Tag möglicherweise auch vollkommen in den Skat drücken, dass Sie vielleicht das auch gar nicht mehr so richtig als einen wertvollen Tag empfinden. Das muss nicht sein, will ich ausdrücklich sagen. Es gibt viele Patienten, die das auch sehr positiv empfinden, dass die Dialyse gar nicht mal so belastend ist. Aber es gibt eben auch Patienten, die gerade mit Begleiterkrankungen auch darunter ein bisschen nochmal sich regenerieren müssen nach dem Verfahren. Wie gesagt, die fehlende Autonomie, weil man sich behandeln lassen muss und möglicherweise die Schnelligkeit kann für den einen oder anderen Patienten ein kleines bisschen von Nachteil sein. Die Bauchfelldialyse hingegen, die schenkt einem doch relativ viel Autonomie, weil das ist ein Verfahren, das kann man zu Hause machen, da muss man irgendwo hinfahren, das kann man auch selber planen, das kann man auch im schlimmsten Fall im Urlaub machen, kann man bei der Hämodialyse, also der Blutwäsche auch, muss man nur vorher ein bisschen gucken, wo gibt es denn Zentren an dem Ort, wo ich hinfahre, also ist auch möglich. Aber vom Prinzip ist man viel autonomer, man kann das viel besser regeln. Und der Nachteil, oder beziehungsweise ein weiterer Vorteil, muss man sagen, ist, dass man sich da eher im Dauerlauf befindet. Das heißt, man hat letzten Endes eine Therapie über 7 Tage. ein bisschen überspitzt gesagt, 24 Stunden am Tag. Das heißt, sie nutzen die ganze Wochenzeit aus, um Entgiftungsleistung zu betreiben. Und das ist eben ein Dauerlauf, den man auch durchaus auch gut überstehen oder gut erleben kann, dass es eben nicht so Schlag auf Schlag kommt. Und das sind so ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden Verfahren. Und je nachdem, wie der Patient jetzt mit seinen entsprechenden Co-Erkrankungen oder Begleiterkrankungen aufgestellt ist und auch was er so ein bisschen als Wunsch hat, haben Sie jemand, der berufstätig ist, haben Sie jemand, der sehr aktiv ist, dann kann man auch viel über die Peritonealdialyse beispielsweise reden, was immer ein gutes Startverfahren letzten Endes ist. Und wie gesagt, das sind so die Faktoren, über die man denken muss.
Also eine gute Behandlungsmöglichkeit. Gibt es dann noch Risiken, die Patienten einfach wissen müssen?
Ja, vom Prinzip, wenn man zu spät dran ist, vielleicht fangen wir damit einmal an, bei der Vorbereitung auf eine chronische Dialyse, das heißt auf eine akute Nierenfunktionsverschlechterung, auch bei fortgeschrittener Nierenkrankheit, da kann man sich schwer darauf vorbereiten, wenn man also einen schweren Infekt kriegt oder so und die Nierenfunktion sich da an der Stelle kurzfristig mal deutlich verschlechtert, da kann man sich schwer darauf vorbereiten. Aber wenn man mit offenem Auge oder sehenden Auges sozusagen in die Dialysepflichtigkeit kommt, dann sollte man vorbereitet sein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, eine Dialyse zu bedürfen und nicht adäquat vorbereitet zu sein, weil das bedeutet in der Regel, dass man wirklich Blutwäsche bekommt, was erstmal per se nicht schlimm ist, aber häufig über Katheter, die man anlegt. Das heißt, einen Dialysekatheter, den man bekommt, und den muss man dann sozusagen für die ersten Dialysen machen und dann vielleicht auch überbrückend machen. Und Kunststoff im Körper ist immer keine ganz so günstige Alternative. Ich sage immer, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir Kunststoff im Körper haben, dann würden wir so auf die Welt kommen. Das tun wir nicht. Und deswegen ist das immer die schlechteste Variante, wie man anfangen kann. Also das ist eine Gefahr, die man haben kann. Wenn man einen Katheter beispielsweise hat, dann muss man immer bedenken, es können Infekte entstehen, es können Blutgerinnsel am Katheter entstehen, die dann auch zu Verschlüssen von Gefäßen führen. Das sind so Nebenwirkungen, die man an der Stelle haben könnte, die auch nicht besonders schön sind. Deswegen legt man bei den Patienten mit Blutwäsche meistens einen Shunt an. Ein Shunt ist eine Verbindung zwischen einer Arterie und einer oberflächlichen Vene. Und dann hat man etwas gemacht, was der liebe Gott eigentlich nicht wollte, nämlich die kleinen Gefäße zwischen diesen beiden großen Gefäßen zu überbrücken. Und dann fließt viel Blut über eine oberflächliche Vene. Und das ist ganz günstig, weil man da nämlich dann auch viel Blut dem Körper entziehen und wieder zuführen kann. Und in der Hämodialyse, also der Blutwäsche, braucht man 300 Milliliter pro Minute. Das ist wirklich, wirklich viel. Und deswegen braucht man so einen Zugang. Aber den braucht man auch, damit man eben relevante Komplikationen vermeidet. Das gehört dann auch in die Vorbereitung hinein. Während man einen Katheter innerhalb von Tagen oder einem Tag anlegen kann und dann gleich mit der Dialyse startet, braucht man häufig für die Anlage eines adäquaten Shunts oder auch Fistel genannt, meistens so 6 bis 8 Wochen. Die sollte man sich mindestens geben. Die meisten Patienten haben ja auch eine Vorlaufstrecke mit der chronischen Nierenkrankheit. Das heißt, die Gefäße, die die Patienten mitbringen, sind meistens nicht mehr jungfräulich. Das heißt, es kann auch im schlimmsten Fall mal passieren, dass ein Shunt gar nicht funktioniert. Das heißt, man muss sogar noch eine zweite Operation machen, was man keinem wünscht, was aber passieren kann. Und das muss man alles in der Vorbereitung sozusagen mit einfließen lassen, damit man genug Zeit hat. Bei der Peritonealdialyse braucht man einen Bauchschlauch. Das heißt, man braucht einen Schlauch, der letzten Endes, also einen Katheter, der letzten Endes in die Bauchhöhle eingeführt wird, und dafür braucht man auch mindestens einen Zeitraum von 3 Wochen, damit der Katheter auch gut einheilen kann, damit, wenn man Flüssigkeit von außen in die Bauchhöhle bringt, eben es keine Leckage, also keine Undichtigkeit gibt, die neben dem Katheter vorbeifließt, weil in dieser entsprechenden Flüssigkeit ist Zucker drin und nichts mögen Bakterien lieber als Zucker, und deswegen ist es wichtig, dass da sozusagen ein Abschluss ist.
Jetzt lässt sich auch erahnen, warum Sie so früh mit Ihrem Patienten darüber sprechen. Es ist wirklich auch sehr erklärungsbedürftig und sehr komplex, aber nicht, also natürlich auch absolut wichtig. Wann ist denn für Sie aus Ihrer ärztlichen Perspektive der richtige Zeitpunkt, um mit den Patientinnen über eine Nierentransplantation zu sprechen? Oder ist es eine Option? Also ist das, was Sie genauso früh als Option besprechen? Oder ja, auch wieder da die Frage, ja, wann weiß man, wann das Thema ansteht?
Genau. Da die Nierentransplantation ja formal das dritte Verfahren bei den Nierenersatzverfahren ist, gehört das in den Aufklärungsprozess direkt mit rein. Also in dem Moment, wo man sagt, du, ich muss jetzt mal langsam mit dir über Dialyse sprechen, da gehört eigentlich, weil man ja nicht über Dialyse spricht, sondern über Nierenersatzverfahren, gehört die Transplantation gleich mit dazu.
Okay.
Und das ist auch ganz entscheidend und ganz wichtig, weil die Nierentransplantation von allen drei Verfahren, also Hämodialyse, Peritonealdialyse und Nierentransplantation, das beste Verfahren ist, weil sie ja eben dauerhaft eine Niere bekommen von einem entsprechenden Spender, gibt es ja unterschiedliche Formen, Lebensspende oder das, was man als postmortale Spende, also von Patientinnen und Patienten mit Zustand nach Hirntod bekommen kann, die eben auch keine Gewerkschaft sozusagen, keine Gewerkschaftsmitgliedschaft hat. Die arbeitet nämlich auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche und die macht einen irrsinnig guten Job. Und das schaffen sie weder mit der Peritonealdialyse, obwohl sie das da auch theoretisch machen können, da ist die Effektivität aber viel geringer, noch mit 12 Stunden Blutwäsche. Das heißt, die Nierentransplantation ist unterm Strich die beste Form des Nierenersatzverfahrens. Und wenn man es ganz, ganz toll macht und die Möglichkeiten bestehen, dann wäre sogar eine sogenannte präemptive, das heißt vorbeugende Nierentransplantation von einem, ja, einem nahestehenden Menschen, dem man eine strikte emotionale Bindung hat. In der Regel ist es die Familie oder gute Freunde, im Rahmen einer sogenannten Lebensspende an. Und wenn man alles gut und wenn das passt, dann kann man sozusagen, ohne dass man je eine Dialyse bekommen hat, direkt bei dann einer Notwendigkeit eine Niere bekommen, sodass man eigentlich mit einer weiteren Nierenfunktion durchs Leben gehen kann. Und das ist die beste Variante, die man haben kann.
Also die beste Form des Nierenersatzverfahrens oder eines Nierenersatzverfahrens. Dennoch die letzte Option oder nicht unbedingt?
Nein, nicht unbedingt. Das ist durchaus die beste Option. Die würde ich immer als erste Karte ziehen. Deswegen spreche ich mit meinen Patientinnen und Patienten auch immer sehr konkret, wenn, wie gesagt, die Assoziation bzw. die entsprechenden Situation das zulässt. Wenn Sie jetzt jemanden haben, der ist 85, der ist mit vielen Begleiterkrankungen sozusagen gebeutelt, dann wird er keine primäre sozusagen Möglichkeit für eine Transplantation in der Regel haben, vor allen Dingen auch keine Lebensspendeoption. Das heißt, da würde es sich eher verbieten. Aber klar, bei jungen Patienten, sagen wir 40, 60 Jahre alte Patienten, die auch in dem Familienumfeld oder auch in der Bekanntschaft oder Verwandtschaft entsprechende potenzielle Spenderinnen oder Spender haben, da sollte man dieses Thema ganz offen ansprechen. Dann geht es ja um einen zweiten Punkt. Das erste ist, dass derjenige, der betroffen ist, sich damit auseinandersetzt, Mensch, wie geht es denn hier eigentlich weiter? Und dann kommt das nächste, was ja nur auch nicht ganz einfach ist, mal so in die Familienrunde zu schreien, hat einer eine Niere für mich. Das ist auch nicht so ganz einfach sozusagen zu kommunizieren und auch dafür bedarf es Zeit. Und man muss nicht warten, dass die Nierenleistung so schlecht geworden ist, dass man per akut handelt, sondern es ist eine chronische Krankheit. Chronische Krankheiten sollte man dementsprechend auch langfristig planen. Sie sind auch relativ gut, natürlich immer, was die Biologie zulässt, mit entsprechenden Varianzen, aber sie sind relativ gut planbar. Und deswegen gilt für mich und auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, dass eine frühzeitige und umfangreiche Aufklärung für den Stand der Dinge das Gardemaß ist, damit man das gut bewerkstelligen kann.
Das bedarf natürlich Zeit, kann ich mir vorstellen. Wenn wir an Organspende denken, dann denkt man vielleicht auch an Wartelisten. Wer entscheidet dann, dass man auf eine Warteliste kommt oder braucht man diesen Wartelistenplatz nicht, wenn man in der Familie einen direkten Partner oder eine Partnerin hat?
Ja, vom Prinzip braucht man erstmal eine Meldung bei Eurotransplant. Das ist eine sehr gute Geschichte gewesen, wenn man mal so rückblickend schaut, wie man Organtransplantation letzten Endes bewerkstelligt hat. Das ist ein Verbund von Ländern, die übergreifend sozusagen die Vergabe von Organen koordiniert. Das ist ein sehr hilfreiches Konstrukt gewesen und auch heute natürlich noch. Und das läuft nach sehr, sehr strikten Kautelen ab. Also da kann man jetzt nicht sagen, als Beispiel, dass unsere ehemalige Bundeskanzlerin, wenn sie das braucht, was ich nicht hoffe, letzten Endes dann aufgrund ihres politischen Bonus da irgendwie ein paar Bonuspunkte bekommt und damit schnell in der Warteliste nach oben rutscht. Das ist ganz und gar nicht der Fall, sondern da geht es nach ganz klar definierten Kriterien. Wie viele Punkte kriegt jemand? Da ist vor allen Dingen die Wartezeit ein entscheidender Faktor. Da ist aber auch möglicherweise die Blutgruppe noch ein bisschen im Köcher. Oder aber auch, das nennt man Sensibilisierung, weil wenn man ein Organ von jemandem anderen bekommt, ist das ja ein Fremdorgan. Und der Körper hat gelernt, dass er alles Fremde eigentlich nicht haben will. Und das eigentlich ja auch bekämpfen soll. Das ist ja so unsere Lebensstrategie oder Überlebensstrategie. Und es gibt einige Fälle, die haben so hohe Abwehrmechanismen entwickelt, diese Menschen, dass sie bestimmte Gewebemerkmale von Spendern gar nicht haben können, ohne dass es zu einer sehr, sehr übergreifenden Abstoßungsreaktion kommen wird. Das kann man heute gut messen und diesen Patienten auch sehr gut identifizieren. Wenn man zu so einer Patientengruppe gehören sollte, dann ist man hochsensibilisiert, so heißt das. Und das wird auch exakt sozusagen auch betrachtet. Und dann kriegt man in gewisser Art und Weise einen Bonus, wenn es eine Niere gibt, die halt eben passend ist. Da wird man nicht sagen, da ist jemand, der hat länger gewartet als du, sondern du hast eben nur die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Organen zu bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du so ein Organ nochmal bekommst, das ist so gering, dass du das jetzt bekommst und der andere, weil er ja mehr Organe kriegen könnte, würde dann noch einen halben Tag warten wollen. Und das sind also schon sehr, sehr festgelegte Prinzipien, die sind sehr gut evaluiert. Und dafür bedarf es sozusagen der Aufnahme auf die Liste. Das heißt, ein Kollege, also nephrologische Kollegin oder Kollege, schickt die entsprechenden Betroffenen dann in ein Transplantationszentrum. Und die Kollegen machen dort die entsprechenden Untersuchungen, die notwendig sind, damit jemand auf eine Warteliste kommen kann. Da müssen viele Sachen geprüft werden. Ist man möglicherweise gar nicht operationsfähig? Hat man unter Umständen einen Tumor, von dem man vielleicht noch gar nichts wusste, was man keinem wünscht? Und wenn das alles raus ist, dann würde man auf der Liste als transplantabel gelistet werden. Das heißt, Eurotransplant weiß, da ist jemand, der könnte potenziell ein Organ bekommen und dann gelten halt die festgelegten Kriterien. Und irgendwann, und das ist jetzt die bittere Nachricht in dem Podcast, nach 8 bis 9 Jahren in der Regel, wenn man unter 65 ist, könnte man ein Organ bekommen. Wir haben also eine relativ lange Wartezeit, bis man ein Organ von jemandem bekommt, der eben hirntot ist und ein Organ spenden kann. Bei der Lebensspende ist das wiederum anders. Wenn man jemanden hat, der würde jemandem ein Organ spenden wollen, dann könnte man das auch direkt so durchführen. Und da braucht man eben keine Wartezeit betrachten. Aber die Vorbereitung ist dementsprechend natürlich ähnlich, ja. Weil ja auch der entsprechende Spender oder die Spenderin sehr, sehr gut untersucht werden soll. Oder muss, nicht nur soll, sondern muss, weil ein Spender oder eine Spenderin haben formal von der Spende jetzt erstmal nichts außer einem emotionalen Aspekt, dass man jemanden, den man liebt, entsprechend auch gut geholfen hat. Und so unterm Strich, für die Gesundheit kriegt man nichts, Geld kriegt man sowieso nicht, das ist auch in Ordnung so, das darf auch nicht sein, Organhandel ist verboten. Und das sind auch ganz wichtige Sachen, die man in der Vorbereitung sehr, sehr präzise sich anschaut, auch mit Psychologen und Psychiatern letzten Endes überprüft, ob da irgendwelche Abhängigkeiten sind. Also was ich damit sagen will, dieser Prozess dieser Vorbereitung, der ist so strikt geregelt, dass wirklich Schindluder quasi unmöglich ist.
Und dann kommt es ja auch zu einer großen Operation. Ja. Also dann fängt ja erst die richtige Arbeit an. Wie sieht denn die Nachsorge aus? Vielleicht auch so für beide, also für Spender und für Empfänger.
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil man hat sich sehr lange wirklich auf die Empfänger konzentriert und die Spender hat man dankbar entgegengenommen und dann hat man sie zum Hausarzt geschickt, was auch sehr richtig ist, weil die Kolleginnen und Kollegen sehr gute Arbeit leisten. Nach dem Motto, ja, guckt mal, dass das alles gut läuft. Und vom Prinzip nach der Operation gucken natürlich die Operateure sehr exakt auf die Patienten drauf, schauen, dass es keine nach der Operation stattfindenden Komplikationen gibt. Und hinten dran läuft die Versorgung auch sehr strikt über das Transplantationszentrum. Das sind in der Regel so eine Kombination aus Chirurgen und Nephrologen, also Nierenärzten, die dann die Phase nach der Operation bzw. nach der Transplantation sich anschauen, vor allen Dingen halt im ersten Jahr. Da ist die entsprechende medikamentöse Therapie auch noch ein bisschen umfangreicher. Das heißt, da ist man muss ja, um die Abstoßung zu vermeiden, den Patienten auch Medikamente geben, die das Immunsystem in seiner Funktion letzten Endes unterdrückt. Und das sollte man alles sehr gut kontrollieren. Und das erfolgt in der Regel im ersten Jahr auf jeden Fall im Transplantationszentrum. Und danach in Kombination auch vorher natürlich schon mit den niedergelassenen Nephrologinnen und Nephrologen und im Transplantationszentrum, manchmal dann halt ein bisschen mit gestreckten Zeitintervallen. Und wenn man dann irgendwann so ein bisschen in der chronischen Phase angekommen ist, dann heißt es gute Überwachung der entsprechenden Nierenfunktion, heißt aber nicht, dass man irgendwann auch schludrig werden darf mit seinem Organ, weil man hat eben keine Gewöhnung an ein Fremdorgan. Das heißt, die entsprechend wichtigen Maßgaben, die man am Anfang eingebläut bekommt, bitte nimm deine Medikamente zum richtigen Zeitpunkt, achte bitte auf bestmögliche Prophylaxe, schau bitte, dass du sozusagen deine Begleiterkrankungen im Blick hast und auch deine Risikofaktoren, die gelten genauso im 10. Jahr wie am ersten Tag. Und das ist etwas, was man immer wieder schulen muss, weil auch da sind Menschen Menschen. Wenn es gut läuft, wird man vielleicht dann doch irgendwann mal ein bisschen nicht leichtsinnig, will ich nicht sagen, aber man kommt so in eine Routine hinein. Und das macht es deswegen so bedeutsam, dass man ab und zu sich mal irgendwo blicken lässt, um diesen Punkt nochmal auf die Tischplatte zu bringen.
Und ich habe gesagt, Sie sind Chefarzt an einer Klinik, das kann ja nicht alles stationär stattfinden. Und ich denke, Sie haben es auch schon mal kurz angesprochen, das darf natürlich auch in die Hände Ihrer Hausärztinnen oder Hausärzte, also den niedergelassenen Kollegen, auch gelegt werden. Welche Rolle spielen denn Ihre niedergelassenen KollegInnen?
Ja, also der Hausarzt und die Hausärztin haben wie immer eine zentrale Bedeutung auch in der Nachversorgung, auch gerade von Patienten, die eine Nierentransplantation gekriegt haben, als primäre Ansprechpartner bei akuten Geschehnissen, dass man schaut, was ist das irgendetwas, was wirklich so massiv ist, dass ich entweder zum Nephrologen schicken muss oder zur Nephrologin oder sogar eine Klinikeinweisung initiieren muss. Allerdings ist es gerade nach Nierentransplantation schon wichtig, dass die Patientinnen und Patienten regelmäßig auch beim nephrologischen Facharzt oder Fachärztin auftauchen, weil das ist schon ein spezialisierter Bereich, gerade was die Immunsuppression angeht, was die Komplikation einer Immunsuppression angeht, Themengebiet Tumorerkrankungen, weil das Immunsystem ja nicht nur dafür sorgt, dass die Infekte im Schach gehalten werden, sondern unser Immunsystem ist den ganzen Tag auf der Suche nach entarteten Zellen und räumt die ab. Und wenn das Immunsystem nicht gut funktioniert, können halt eine etwas erhöhte Anzahl auch an Tumoren geschehen. Und deswegen ist das in der Nachsorge schon auch wichtig, dass man so einmal im Quartal auch zum Nephrologen oder zur Nephrologin geht, um auch im schlimmsten aller Fälle mal kurz die Hände zu schütteln, einmal zu schauen, wie geht's dir, wie sind deine Laborwerte, ist alles stabil, da sehen wir uns in 3 Monaten wieder. Weil das einfach das Überleben der entsprechenden Nierentransplantate doch erheblich verlängern kann. Und bei einem Organmangel und den Schwierigkeiten einer Zweit- oder Dritttransplantation ist auch da die Prävention eines Organverlustes ganz weit vorne. Und deswegen lohnt es sich da auch regelmäßig hinzugehen.
Klingt nach enger Abstimmung, auch wenn es sich um die ersten 2 Dialyseverfahren handelt, nicht nur beim Transplantieren.
Die Bedeutung der Hausärztinnen und Hausärztinnen ergibt sich eben aus deren Fähigkeit, wichtige und akute Situationen gut einzuschätzen und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Bei der Hämodialyse sehen die Patienten letzten Endes den Nephrologen oder die Nephrologin letztlich 3-mal die Woche. Das heißt, sie haben eine relativ enge Anbindung an den nephrologischen fachärztlichen Kollegen. Bei der Peritonealdialyse, da ist es nicht ganz so eng. Da kommt der Patient auch regelmäßig sozusagen zu den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Da ist auch viel Telemonitoring schon möglich. Und bei akuten Fällen, da sind die Hausärztinnen und Hausärzte auch ein ganz bedeutsamer Player in der entsprechenden Versorgungsstruktur. Und ja, da gibt es eine enge Abstimmung, die notwendig ist. Wie gesagt, bei der Dialyse, da läuft vieles auch über die entsprechenden Dialysezentren. Aber trotzdem, in den Akutsituationen sind die Kolleginnen und Kollegen sicherlich sehr, sehr gut und sehr, sehr gut einzubinden.
Haben Sie eine Botschaft an Betroffene, die vielleicht kurz vor einer Nierenersatztherapie stehen, vielleicht gerade angefangen haben, vielleicht auch gerade davor stehen, sich zu entscheiden, oder nein?
Ich glaube, das ist natürlich immer abhängig vom Typus Mensch, um den es geht. Ich glaube, Reden, Erfahrungen, Schwarmintelligenz auch in der Familie, in der Freundschaft zu nutzen, um mal Aspekte vielleicht zu sehen, die man als Betroffener nicht gleich primär vor dem Auge haben kann, weil vieles sich um das Problem und eben nicht um die Lösung dreht. Oder eben auch Erfahrungen von von Patienten, die bereits sozusagen ein solches Verfahren durchführen. Das hilft ein bisschen meines Erachtens auch in meiner Erfahrung in der Entscheidungsfindung, für welches Verfahren und an welcher Stelle man sich wie entscheidet, um eben ein breitmöglichstes Informationsportfolio zu haben, um sich daraus den besten Weg heraussuchen zu können.
Ganz herzlichen Dank, Professor Tölle, für Ihre Zeit und Ihre Erfahrungen und dass Sie das Thema Nierenersatzverfahren für uns so runtergebrochen haben, dass es auch sehr verständlich ist. Und ich glaube, wir haben auch einen guten Einblick in Ihren Berufsalltag bekommen. Vielen herzlichen Dank.
Ich habe zu danken, es war mir eine große Freude.
Und wenn du keine Folge von Ganz schön Niere verpassen willst, abonniere den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.